Willkommen bei «Geschichten aus Aarau».
Der Podcast mit Aarauer Blick auf Geschichte.
Und jetzt kommt unser super tolles Intro. Und wir fangen gerade an mit der neuen Folge. Hallo Simon.
Hi Manuel.
Wie geht's dir?
Ja, gut. Sommer soweit unbeschadet überstanden und natürlich in froher Erwartung für neue Geschichten aus Aarau, heute von dir.
Ja. Ja, letztes Mal haben wir ja die Stadtgründung von Aarau ein bisschen genauer angeschaut. Du hast dort das Mittelalter ein bisschen beleuchtet und zwar nicht so, wie man das Mittelalter so klassischerweise kennt, dass sich alles so richtig Eidgenossenschaft hinbewegt, sondern mal ein bisschen eine alternative Perspektive auf das ganze Thema.
Und wie du gesagt hast, sicher Geschichtsnerds mitbedient. Aber ja. Ist vielleicht auch nicht schlecht, mal noch ein bisschen tiefer einzudringen, als wir es vielleicht bisher auch schon gemacht haben.
Mhm. Ja, genau. Heute haben wir auch ein Thema, wo wahrscheinlich Geschichtsnerds relativ viel darüber wissen, aber auch wahrscheinlich Leute, die sich noch nicht so viel mit Geschichte befasst haben, auch schon davon gehört haben.
Ja, ich hoffe, Manuel, nachdem ja jetzt der Sommer vorbei ist und wir uns langsam der dunkleren Jahreszeit nähern, am Herbst und Winter, es ist ja schon Mitte September, dass du in dem Fall auch eine passende Geschichte hast für längere Öben und dunklere Nächte.
Ja genau, du sprichst es gerade an, so wegen der dunkleren Nacht. Ich muss vielleicht, bevor wir anfangen, eine kleine Warnung aussprechen. Heute werden wir definitiv über etwas reden, wo nicht so schön ist, wo recht brutal ist, wo es auch um Gewalt geht. Also die, die vielleicht sich ein bisschen etwas Glücklicheres erhofft haben, die können gerne mal noch eine andere Folge von uns hören und dann vielleicht später nochmal bei dieser Folge einschalten.
Da kann ich vielleicht schon aufs nächste Mal vertrösten. Meine nächste Geschichte wird sicher besser unterhalten dadurch.
Tipptopp. Gut, dann fangen wir an mit der heutigen Geschichte. Ich lese dir aus einem Turmbuch vor. Ich glaube, du weißt, was ein Turmbuch ist. Ich erkläre es trotzdem nochmal, dass auch die HörerInnen wissen, was das ist. Das sind eigentlich Protokollbände von den Gerichten aus dem Mittelalter und der frühen Neuzeit, wo Geständnisse von Verhör protokolliert worden sind. Und ich lese dir einen Auszug vor mit einem Geständnis drin von der Margaret Schäfer. Und das stammt vom 4. Oktober 1653.
Ich habe schon eine Vermutung, wo wir hinsteuern, Manuel.
Ja, nach dem Auszug wird vielleicht deine Vermutung bestätigt. Also in dem Turmbuch steht folgendes Verhör, oder beziehungsweise folgendes Geständnis. Viermal habe sie der böse Geist besucht und seither könne sie nicht mehr beten. Zweimal habe sie ihn gesehen in der Gestalt eines ihr bekannten Knaben. Dieser habe sie vergewaltigt. Einmal sei er mit großem Getöse dahergekommen und ihr an der linken Seite heruntergefahren. Von diesem Griff sei sie schwarz geworden und habe Schmerzen erlitten. Der Teufel wollte ihr Salbe geben, was sie abwehrte. Sie habe keine Gemeinschaft mit ihm gepflegt. Sie hoffe, Gott werde sie wieder begnaden. Ja, was denkst du, was ist das für ein Delikt, das die Margaret da begangen hat?
Ja, es hat schon so viele Keywords drin mit Beischlaf, mit Teufel, mit Mal, wo sie an ihrem Körper davontreibt hat. Das kann sich nur um Hexen Prozess handeln und Hexenverfolgung. Und ich nehme an, weil du gesagt hast, Turmbücher hat es ja verschiedene gegeben, in verschiedenen Orten. Das nehme ich an, ist ein Auszug aus dem Turmbuch oder einem von den Turmbüchern von Aarau.
Ganz genau. Es gibt leider nicht mehr so viele überlieferte Turmbücher von Aarau. Es gibt auch nicht mehr so viele Quellenbelege, wo die Hexerei in Aarau können, ja, belegen bzw. darüber berichten. Aber es gibt doch noch einige Hinweise und diesen Hinweisen bin ich nachgegangen und will heute mit dir die Hexenverfolgungen in Aarau besprechen.
Ein sehr wichtiges Thema, weil das, dunkt mich, ist ja jetzt auch teilweise sogar politisch thematisiert worden, überhaupt Erinnerungsorte zu kreieren, oder, für die Hexenverfolgungen, ob man das vielleicht auch mehr im öffentlichen Raum sollte irgendwie sichtbar machen, was da für Unrecht diesen Frauen in der Mehrzahl widerfahren ist. Darum bin ich sehr gespannt, was du da zu Aarau zu erzählen hast.
Definitiv ist es ein sehr wichtiges Thema. Mir ist es überkommen, dass etwas oft vergessen gegangen worden ist bei dieser Debatte, nämlich was eigentlich genau Hexenverfolgungen überhaupt sind. Da ist man sich nämlich gar nicht so einig. Ich werde in meinem ersten Teil auf das eingehen, also was meine ich überhaupt, wenn ich von Hexenverfolgungen rede. Es geht auch darum, was überhaupt eine Hexe ist. Wir werden dann anschauen, wie die Hexenprozesse in Aarau ausgesehen haben. Aarau ist nämlich sozusagen ein Paradebeispiel für einen Hexenprozess, wie es eigentlich in ganz vielen Orten Europas sehr ähnlich stattgefunden hat. Und zum Schluss werden wir noch eine sehr kontroverse Frage besprechen, nämlich wie hat es überhaupt zu diesen Hexenverfolgungen kommen können?
Ich finde es super, dass du sagst, Aarau ist ein Paradebeispiel, weil ich glaube, wenn man nach Hexenverfolgungen in Aarau sucht, dann kommt man nicht gerade auf irgendwelche Literatur online, sondern dann ist, glaube ich, das, was einem ins Auge springt, Sachen, die sich auf Baden zum Beispiel beziehen. Und Aarau fristet wieder mal ein Schattendasein. Auch wenn man vielleicht jetzt in dem Fall nicht sich damit brüsten kann, dass man da ein Paradebeispiel ist.
Es ist eigentlich noch bei recht vielen Themen so, bis jetzt. Also, es gibt viel Literatur zu den umliegenden Städten und Aarau ist immer so entweder ein Sonderfall oder nicht so gut erforscht. Aber ja, wir werden heute eigentlich vor allem in Aarau bleiben, ausser so ein bisschen den grösseren Kontext in Europa werden wir natürlich auch anschauen. Gut, dann eben, was sind eigentlich Hexenverfolgungen? Wie es der Name schon sagt, sind Hexenverfolgungen Verfolgungen, Verhör und Hinrichtungen von Personen, die der Hexerei verdächtigt worden sind. Die Verfolgungen, die fangen im Spätmittelalter an, in den Pyrenäen, in Westfrankreich und im Alpenraum. Also man könnte eigentlich sagen, dass in der Schweiz schon die ersten Hexenverfolgungen stattgefunden haben oder in den Umlanden der Schweiz. Das ist alles im 15. Jahrhundert aufgekommen. Jetzt eben 15. Jahrhundert, das ist so das Ende vom Mittelalter, anfangs frühe Neuzeit. Viele würden ja Hexenverfolgungen eher ins Mittelalter verorten, was eigentlich nicht stimmt. In vielen Mittelalterfilmen und so kommen Hexen vor, aber es ist eigentlich ein Phänomen von der frühen Neuzeit.
Was man muss auch sagen, dass die Hexenverfolgungen ja eigentlich auch aus Ketzerverfolgungen, also aus der Verfolgung von, in dem Sinn, Abtrünnigen, in Anführungszeichen, vom wahren Glauben, aus denen heraus entstanden sind. Also, dass es da teilweise, glaube ich, auch ein bisschen Schwierigkeiten gibt, das dann genau abzugrenzen. Also, der Vorwurf von Hexerei, wie fest unterscheidet sich denn der von der Ketzerei, wo man ja auch ähnlich verfolgt hat. Aber du wirst mir sicher mehr erzählen.
Ja, kurz bevor die Hexenverfolgungen aufgekommen sind, hat die Inquisition ihr Unwesen getrieben, sozusagen, in Europa. Und die ist natürlich gegen Ketzer vorgegangen, Ketzerinnen. Und zu dieser Inquisition werden wir auch noch darauf sprechen kommen, weil die ist recht entscheidend, wie es mit den Hexenverfolgungen dann weitergegangen ist. Die meisten Hexenverfolgungen haben vor allem in den zersplitterten Gebieten im Alten Reich und seinen Grenzgebieten stattgefunden. Im heutigen Süddeutschland und in den Grenzgebieten. Und dann hat sich das ausbreitet über Mitteleuropa nach Norden und Osten. Die Hochphase von den Hexenverfolgungen in Europa war so zwischen 1580 und 1630 gewesen. Und die letzte überlieferte Hinrichtung von einer Hexe, die war in der Schweiz gewesen, 1782. Wahrscheinlich weißt du, wer das war, eine recht bekannte.
Ja, also Anna Göldin.
Genau.
In Glarus, ja. Oder?
Von denen haben sicher schon viel gehört.
Wobei dort ja, glaube ich, auch die Frage ist, ist das überhaupt noch ein richtiger Hexenprozess gewesen? Oder gibt es, glaube ich, verschiedene Theorien, wie man den bewertet, den Fall?
Genau, ja, wir wollen heute nicht über die Anna Göldi reden, weil es eben doch sehr, sehr, sehr spät war. Zum Verstehen, was Hexenverfolgungen sind, muss man natürlich auch verstehen, was überhaupt eine Hexe ist. Und das ist auch gar nicht mal so einfach zu definieren. Die Definition, was ein Hex ist, die gibt es aber. Die stammt aus sogenannten dämonologischen Schriften oder auch Hexenbücher genannt. Die stammen aus dem Spätmittelalter und sind von Kleriker und sogenannten Hexenrichter geschrieben worden. Hexenrichter, das sind Inquisitoren, die sich vor allem auf die Hexenverfolgung spezialisiert haben.
Du hast ja eigentlich schon einen in deiner Folge zum Hebammenberuf erwähnt. Den Heinrich Kramer, der den Hexenhammer geschrieben hat. Dort hast du ja schon mal kurz auf ihn verwiesen gehabt.
Genau, der Heinrich Kramer, wer schon mal ein bisschen etwas über Hexen geforscht hat, ist wahrscheinlich sehr schnell auf den Namen gestoßen. Das ist so der bekannteste Hexenverfolger gsi in dieser Zeit. Er war eigentlich auch ein Inquisitor gsi. Er war ein konservativer Ordensgeistlicher gsi. Er war ein Dominikaner gsi. Das war einer von diesen Orden, wo die Inquisition sehr stark vorantrieben hat. Das heisst, sie haben eigentlich ein juristisches Fahren mit dem erfunden, um gegen Heretiker und Ketzer vorzugehen. Jetzt, wie ist Hexerei in das Inquisitionsverfahren reingekommen? Es hat schon vor der Inquisition Schadenszauber oder Zauberei gegeben. Also Schadenszauber, das ist, wenn man mit magischen Kräften in einem Mensch oder in einem Tier Schaden zufügt. Und das war ein Delikt, das es schon in der Antike gegeben hat. Also man hat schon in der Antike können aufgrund von dem belangt werden. Und der Glaube an gute und böse Magie war im Mittelalter sehr verbreitet.
Vielleicht kurz zum Unterbrechen, schnell, oder zum Nachfragen. Ich glaube, wir gehen schon davon aus, dass, einfach, dass wenn man von dieser Magie redet und dass es das gegeben hat, dass man sagt, es hat Prozess gegeben, wo das als ein Vergehen verurteilt haben, weil ich nehme jetzt nicht an, dass wir, oder dass du davon ausgehst, dass das tatsächlich stattgefunden hat, Schadenszauber im Sinne von Magie, die da gewirkt hat, sondern dass es Medienverfahren gewesen sind, die einfach die solche Sachen anzeigen, verfolgt und unter Strafe gestellt haben.
Genau, also es geht natürlich um das Delikt, das es gegeben hat, sozusagen, und das Verfahren. Also wenn man zum Beispiel so das Verhör, das ich am Anfang abgelesen habe, nochmal anschaut, was dort alles steht, sind recht kuriose Sachen. Aber für uns ist es eigentlich gleich bedeutend, das auch ernst zu nehmen, weil in dieser Zeit war das nicht einfach ein Aberglaube gewesen, sondern Magie ist wirklich ein mehr oder weniger fester Bestandteil des Alltags. Und dort ist Magie etwas gewesen, um sich Alltagsphänomene wie zum Beispiel Wetterverschiebungen zu erklären oder irgendwelche Schicksalsschläge zu verarbeiten.
Und Kille hat ja auch Magie gemacht. Also in dem Sinn einfach in dem Sinn positive oder in ihrem Sinn sanktionierte Magie. Aber wenn du Transsubstantiation hast bei der Eucharistie, also wenn da Priester Brot und Wein verwandelt oder wenn heilige Reliquien Leute heilen, dann sind das ja auch Wunder oder in dem Sinn magische Formen, die da zum Tragen kommen.
Genau, und dann hat es eben noch die schlechte Magie gegeben oder die schwarze Magie, die dann Schaden zugeführt hat. Ja, und jetzt kommen eben die Dämonologen ins Spiel oder die Hexenjäger. Die haben den Schadenszauber oder das Delikt Schadenszauber anfangen umdeuten und in Hexerei formuliert. Und die haben Hexerei ganz genau beschrieben. Und das sind verschiedene Faktoren, die man erfüllt sein, damit man von Hexerei reden kann. Das ist zum einen, dass es bei Hexen sich um Personen mit meistens weiblichem Geschlecht handelt, dass sie Schadenszauber ausführen können. Und was jetzt eben neu dazu kommt, sie haben einen Pakt mit dem Teufel abgeschlossen. Sie haben sich in einer ketzerische Sekte angeschlossen und sie nehmen auch am Hexensabbat teil. Also der Hexensabbat ist eigentlich eine Versammlung, die eben dann in dieser Sekte im Teufel huldigt. Hexen sind auch zum Hexenflug fähig. Das müssen nicht unbedingt Besen gewesen sein, das können auch zum Beispiel alte Stühle gewesen sein, irgendein Gegenstand. Und noch als letztes Merkmal, Hexen haben mit dem Teufel geschlechtliche Unzucht verübt. Also sie haben schlechtlichen Verkehr oder irgendwelche sodomitischen oder in Anführungszeichen sodomitischen Handlungen mit dem Teufel gemacht. Jetzt, wieso kommt jemand auf die Idee, sozusagen das Hexereidelikt zu erfinden? Das ist eigentlich ein sehr abstruse Merkmal von einer Hexe. Und das ist eigentlich auch genau der Punkt. Die Inquisitoren, die haben in dieser Zeit die Christenheit gefördert gesehen. Das war ja auch ihr Job, eigentlich alles Unchristliche auszumerzen. Und darum haben sie wahrscheinlich eben auch den Pakt mit dem Teufel sozusagen zu dem Schadenszauber dazugedichtet und Hexerei einfach als allerschlimmste Delikt, das man sich überhaupt vorstellen kann, erfunden. Also es geht schlussendlich darum, wirklich alles Unchristliche zu identifizieren. Also gerade zum Beispiel eben so geschlechtliche Unzucht ist etwas, wo man als wahrer Christ nicht mal daran denken durfte. Das war wirklich etwas vom Allerschlimmsten, was man dann als Delikt überhaupt hat können wahrnehmen. Und die Hexenjäger, die haben dann, blöd gesagt, einfach all die Delikte oder all die schlimmen Vorstellungen in ein einziges Delikt zusammengepackt. Und das war dann die Hexerei gewesen. Jetzt hast du vorhin den Heinrich Kramer erwähnt. Und der hat den Hexenhammer geschrieben. Der ist 1487 veröffentlicht worden. Und das ist so das Handbuch für Inquisitoren gewesen, die auf Hexenjagd gegangen sind. Und das ist eigentlich auch so ein bisschen, könnte man sagen, die schlimmste Beschreibung von Hexen, die es zu dieser Zeit gegeben hat. Also es hat verschiedene Dämonologen gegeben, die so Hexenbücher geschrieben haben. Und der Hexenhammer war einfach ja, das Krasseste gewesen.
Es ist ja sehr dick und sehr umfangreich. Ich habe auch ein Exemplar selber. Und dort ist, glaube ich, wirklich alles abdeckt und beschrieben und zusammentragen, was irgendwie man sich da hat können zusammenbringen oder ausdenken.
Ja, also ich lese jetzt nicht daraus vor. Es ist wirklich, es sind extrem schlimme Beschreibungen, vor allem gegenüber Frauen. Der Hexenhammer bietet auch keine Vergebung gegenüber Hexen. Also wer ein Hex ist, ist unchristlich und kann eigentlich nicht mehr geheilt werden. Ein Geständnis führt immer zur Todesstrafe. Also sobald jemand verdächtigt worden ist und man dann die Person können überführen konnte, dann ist das ein Todesurteil gewesen. Es hat dann keine Gnade gegeben. Der Hexenhammer macht auch eine radikale Verbindung zwischen dem weiblichen Geschlecht und der Hexerei. Das war nicht in allen Hexenbüchern der Fall gewesen. Der Heinrich Kramer, der war der Meinung, dass Frauen einfach anfälliger sind, so mit dem Teufel einen Pakt eingehen, weil sie von Natur aus schwächer sind, von Natur aus verführbarer und eben auch eher sozusagen dieser Unzucht, dieser unchristlichen Unzucht sich hingezogen fühlen. Er hat sehr stark zwischen einem guten und einem schlechten Frauenbild unterschieden. Also die guten Frauen wären dann eigentlich die Jungfrauen und Nonnen. Das war ein sehr verbreitetes Bild. Zu dieser Zeit waren viele Kleriker auch sehr Fan von der Maria, die sozusagen die einzig unbefleckte Frau war. Und alle anderen Frauen, die sind eigentlich schon aufgrund überhaupt von der Ursünde schlechte Wesen. Und durch das ist der Hexenglaube auch sehr stark mit Frauen verbunden worden. Das Geständnis von der Margaret Schäfer am Anfang, das kommt wahrscheinlich auch aus diesen Hexenbüchern. Also zum Beispiel eben, dass der Teufel ihr eine Salbe anbietet. Das tönt so weit hergeholt, aber sehr wahrscheinlich ist das etwas, was in diesen Büchern drinnen steht. Und darum hat man die Margaret Schäfer wahrscheinlich auch nach dem gefragt, ob sie das gemacht hat. Und hat sie schlussendlich zu dem Geständnis dann gezwungen. Und sie bittet am Schluss von dem Geständnis nach Gnade. Ich werde am Schluss verraten, ob ihr die Gnade gewährt wurde oder nicht. Der Heinrich Kramer, der hat sich vor dem Verfassen vom Hexenhammer sogar an Papst gewendet. Er hat im Papst gesagt, dass es die Hexe gibt und der Papst hat daraufhin 1486 die sogenannte Hexenbulle verfasst. Das war ein Erlass, wo die Gefahr von Hexen anspricht und die weltlichen Obrigkeiten dazu auffordert, die Hexenjäger wie Heinrich Kramer zu unterstützen. Es war sozusagen wie ein Vorwort vom Hexenhammer, der sich nachher in ganz Europa verbreitet hat. Ein weiterer bekannter Hexenjäger war der Ulrich Molitor. Der hat ein Buch verfasst, wo nicht nur Text drin ist, sondern auch Bilder von Hexen. Jetzt habe ich dir zuerst eine Frage, wenn du so an eine klassische Hexe denkst, jetzt kannst du gerne auch Stereotypen bedienen, was kommt dir da so in den Sinn, wie sieht eine Hexe aus?
Ja, ich glaube, du hast ja vieles schon genannt, eben, dass sie sicher irgendwie auf einem Besen rumfliegt, dass sie mit gewissen Tieren in dem Sinn Verkehr hat, also Katzen, Gückeln, schwarze Gückeln, glaube ich sogar, dass sie eben in der Nacht ihre Sachen treibt, dass sie Schadenszauber wirkt. Ich glaube, was bei unseren populären Vorstellungen vielleicht auch verständlicherweise ein bisschen weggegangen ist, ist, dass man da Teufelsbullschaft treibt oder da eben sogar irgendwie mit dem Teufel Verkehr hat. Mhm. Aber sonst sind, glaube ich, auch viele von diesen Bildern stammen schon auch aus diesen Zeiten. Mhm. Alte Frauen mit krummer Nase und langem Kühni.
Genau, also so, ich habe auch das Bild so von alten Frauen. Es gibt ja auch noch so die Spitzhüte, die Zauberhüte, die man auch bei Harry Potter und so sieht. Es stammt wahrscheinlich viel aus der Populärkultur, aber eben in Abbildungen wie in dem Hexenbuch von Ulrich Molitor gibt es auch schon Bilder von so kleinen Frauen, die sind meistens älter. Meistens sind es auch alleinstehende oder verwitwete Frauen. Das sieht man jetzt nicht an allen von diesen Abbildungen an. Je nach Kleidung ist das erkennbar oder eben auch am Alter, dass sie dann eher verwitwet sind. Auf jeden Fall, die Bilder, die sind dann auch in ganz Europa umgegangen und man hat sich dann auch so ein bisschen ein Bild können machen, wie ein Hex aussieht. Man sieht auf diesen Bildern auch, wie die Hexen Schadenszauber verüben, also dass sie eben irgendwie eine Kuh anlangen und die Kuh dann wie aus dem Nichts plötzlich stirbt. Oder zum Beispiel der Hexenschuss kommt in diesen Bildern auch vor. Also eigentlich ein unsichtbarer Pfeil, der jemand trifft und verletzt. Also der Hexenschuss, das Wort stammt aus dieser Zeit.
Es ist ja noch bezeichnend, dass irgendwie die Taten meistens Sachen sind, wo man dann nicht effektiv kann Ursache und Wirkung sehen, sondern irgendwie eben der Schuss, der findet statt und man sieht dann einfach, aha, jetzt ist unsere Ernte kaputt oder mein Tier ist tot und dann konstruiert man so kausal Zusammenhänge, dass jetzt da ein Hex gewirkt hat. Mhm. Oder?
Das war eben genau das Problem gewesen, zu dieser Zeit, dass man ja eigentlich gar keinen Beweis hätte können finden, um einen Hex endgültig zu überführen. Bei einem anderen Delikt, sagen wir Diebstahl, hat man vielleicht Zeugen gehabt. Man hätte vielleicht irgendwie Diebgut können, finden oder was auch immer. Bei Hexereidelikt hat man eigentlich keinen Beweis gehabt. Und vielleicht müssen wir uns Gerichtsabläufe oder eben die Hexenprozesse ein bisschen genauer anschauen, um zu verstehen, wie das denn funktioniert hat, um so eine Hex überhaupt zu überführen. Jetzt habe ich am Anfang schon gesagt, in Aarau hat es Gerichtsabläufe gegeben, die eigentlich als Paradebeispiel sozusagen genommen werden können, wie so ein Hexenprozess abgelaufen ist. Darum schauen wir uns jetzt gerade an, wie so ein Hexenprozess in Aarau ausgesehen hat. Als ich das gelesen habe, musste ich immer an Game of Thrones müssen denken. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast.
Ja, nie ein Teil davon zumindest, ja.
Da gibt es eine Szene, wo, glaube ich, der Tyrion Lannister ein Trial by Combat fordert. Also, dass er eigentlich nicht verhört wird vor Gericht, sondern dass er so blöd gesagt, Mann gegen Mann kämpft und dann, wer den Kampf gönnt, der hat am Schluss recht. Das ist gar nicht mal so weit weg von der Realität gewesen im Mittelalter. Also das germanische Recht, das im Hochmittelalter in Aarau, also sofern es die Stadt Aarau dann schon gegeben hat, auch existiert hat. Dort hat es eigentlich noch nie einen Richter gegeben, der sozusagen das Verhör geleitet hat, sondern die beschuldigte Person hat sich müssen rechtfertigen und hat dann eben je nachdem auch können, sozusagen Gott zurecht sprechen lassen und einfach den Stärker gönnen.
Man hat das Gottesurteil herbeigeführt, oder?
Ganz genau. Und das ist dann, wie du vorhin gesagt hast, zum römischen Recht umgewandelt worden. Das ist eigentlich anfangs frühe Neuzeit im 14. und 15. Jahrhundert dann immer stärker in der Schweiz auch angewendet worden. Und dort hat es dann eben einen verhörenden Richter gegeben, der Fragen stellt, um ein Geständnis zu erhalten. In Aarau war der Richter einfach der Amtsschultheiss. Ja, bei Aarau ist noch speziell zu erwähnen, dass sie von den Habsburgern den Blutbann bekommen haben, als zweite Stadt im Unteraargau nach Zofingen. Also das heisst, sie haben das Recht bekommen, Menschen auch hinzurichten. Kleine Fun Fact, wissen wahrscheinlich auch viel, der rote Balken im Wappen, der zeigt an, ob eine Stadt den Blutband hat oder nicht. Ich glaube, das ist etwas, was man auch auf der Stadtführung in Aarau immer wieder zu erzählen bekommt. Ja, und nach der Eroberung von Bern 1415 hat die Stadt Bern eigentlich Gericht für Aarau dann eingesetzt gehabt. Also am Anfang hat es in der Stadt selber noch so einen Rat gegeben, aus sogenannten freien Männern. Und der Rat ist dann abgelöst worden durch den Rat der Stadt Bern. Aber Gerichtsverhandlungen haben immer noch in Aarau stattgefunden. Wieso ist das wichtig mit Bern? Es ist nämlich so, dass Bern eigentlich sich mehr oder weniger als Recht vom Heiligen Römischen Reich oder von den Habsburger gehalten hat. Der Karl V., also der Kaiser vom Heiligen Römischen Reich und König von Spanien, der hat 1532 das erste allgemeine Strafgesetzbuch vom Reich erhoben.
Die Hals- und Halsgerichtsordnung, oder? Genau. Heisst sie?
Ja. Ja, genau. Es hat viele verschiedene Namen. Es ist bekannt worden unter dem Namen Carolina. Ich nenne es jetzt einfach so, weil das am einfachsten ist auszusprechen. Sorry für alle, die so heissen. Speziell an dem Strafgesetzbuch war, dass mit dem sehr brutale Folter- und Strafanwendungen Einzug gefunden haben.
Zum an die Geständnis kommen, weil man sich jetzt nicht mehr aufs Gottesurteil hat verlassen wollte.
Genau, man hätte ja müssen jetzt ein Geständnis finden und gerade zum Beispiel in der Inquisition sind die Folteranwendungen sehr oft dann auch ausgeübt worden. Es sind nicht nur Folteranwendungen, sondern auch Strafanwendungen gewesen. Man muss sich vorstellen, die Obrigkeiten, die sind ja umeinander gereist, die haben nicht immer Zeit gehabt, um irgendwie, also es hat ja noch keine Polizei oder so gegeben. Man hat also eigentlich nur sehr wenig ÜbeltäterInnen zu fassen bekommen. Aber wenn, hat man auch demonstrieren, dass man mit denen überhaupt nicht zimperlich umgeht und hat dann auch angefangen, öffentlich die Leute foltern und herrichten. Zu diesen Foltermethoden, ja, jetzt wird es wieder ein bisschen brutaler. Klassisch ist Daumenschrauben, die ist sicher bekannt. Strecken, also dass man jemanden an den Arm und an den Beinen anbindet und dann auseinanderreisst. Das Rädern war auch eine Methode, verbrennen, ertränken, lebendig begraben und so weiter. Also es sind wirklich brutalste Methoden. Und Stadt Bern, die hat sich für Aarau, also eben für das Gericht in Aarau, auch an diesen Foltermethoden orientiert. Also sie haben jetzt nicht die Carolina genau übernommen, aber sie haben sich so mehr oder weniger an dem orientiert. Ja, es hat in Aarau 5 unbedingt todeswürdige Delikte gegeben. Also eins ist Hexerei gewesen. Was denkst du, was hat es für andere noch gegeben?
Ja, Unzucht, Gotteslästerung, Mord. Was ist noch? Fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein.
Ja, das ist zum Teil auch schon ein bisschen angesprochen. Also Sodomie war noch eins gewesen. Also die gleichgeschlechtliche sexuelle Handlung oder sexuelle Handlung mit Tieren hat das geheissen zu dieser Zeit, Sodomie. Blutschand ist einfach Inzest. Oder wenn man mit verschwägerten Menschen sexuellen Kontakt hat. Kindsmord, ich weiß gar nicht, hast du das schon gesagt?
Nein, ich habe einfach Mord gesagt. Ja. Ja.
Genau, Kindsmord war ein Delikt, wo ausschliesslich Frauen haben können, belangt werden dafür.
Unglaublich.
Ja. Und was speziell ist an der Hexerei, ist, dass es ja eigentlich all diese Delikte zusammenfasst. Also jetzt Mord und Totschlag ist nicht unbedingt dabei, aber mit einem Schadenszauber jemanden umbringen, hat durchaus auch vorkommen. Und Hexerei war das allerallerschlimmste von all diesen Delikten. Der Hexenprozess, der war speziell. Fast überall, wie auch in Aarau, hat er in einem Inquisitionsprozess gelichen. Es war nicht ganz genau gleich. Ich komme noch darauf zu sprechen, was anders war. Jetzt, die Margaret Schäfer, die ist, also man weiß nicht, wieso jetzt die genau vor Gericht gekommen ist, aber sehr wahrscheinlich ist sie von einer Person in ihrem Umfeld denunziert worden. Also das heisst, irgendjemand muss der Gerichtsvorsteher gesagt haben, dass sie eine Hexe ist. Eine Denunziation hat dann dazu geführt, dass die Person vor Gericht gekommen ist und im Gericht übergeben worden ist. Es hat noch keinen Beweis gebraucht. Manchmal sind verdächtige Personen vor, während oder nach dem Urteil oder der Verhörung im Obertorturm gefangen gehalten worden. Also es hat in verschiedenen Städten so Käfigtürme gegeben. In Aarau war es einfach der Obertorturm. Dort hat man übrigens auch das tiefste und widrigste Verlies von allen Hexenloch genannt. Also einfach umgangssprachlich. Also an dem kann man schon ablesen, wie schlimm als man Hexerei zu dieser Zeit wahrgenommen hat. Also ja. Man ist dann einfach in das Loch eingesperrt worden.
Bis zu deinem Prozess. Genau. Und dort hat es, glaube ich, nicht mehr viele andere Ausgänge gegeben.
Dann hat es nicht mehr viele Ausgänge gegeben. Es hat aber ein Verhör gegeben, eben nach römischem Recht. Also der Richter hat hinter verschlossenen Türen die beschuldigte Person verhört. Es hat selten bis nie Zeug gegeben, weil das Problem war, wenn du Zeug bist von einem Schadenszauber oder sagen wir zum Beispiel von einem Sektenzusammenschluss, dann hast du dich ja selber auch verdächtigt, weil wer, wenn nicht andere Hexen, haben können Zeugen sein von diesem Delikt?
Ja, völlig klar, ja.
Verteidiger hat es auch keine gegeben, beziehungsweise es hat gegeben, aber die haben eigentlich nur dafür gesorgt, dass Verhör nach der Richtlinie durchgeführt wird. Also es ist nicht irgendwie so wie im heutigen Sinne ein Verteidiger gewesen. Falls es im Verhör zu keinem Geständnis kommt, dann ist in fast jedem Fall, oder nein, eigentlich in jedem Fall Folter angewendet worden. Wie ich schon gesagt habe, die Folteranwendungen sind sehr, sehr schlimm gewesen. Die sind so lange gemacht worden, bis es zu einem Geständnis gekommen ist. Wenn man kein Geständnis erreicht hat, sind Personen freigelassen worden unter Eid, dass sie meistens das Land oder die Stadt müssen verlassen. Und die Personen sind dann auch entweder so geschunden gewesen von der Folter, dass sie kein normales Leben mehr haben können führen oder einfach geächtet worden von der Gesellschaft. Aber das ist sehr, sehr wenig vorkommen. Verdächtige haben sich außerdem oft auch in einer sogenannten Geschau müssen unterziehen lassen. Das ist vorkommen, wenn man die Folter noch nicht wollte anwenden oder eben noch kein Geständnis hat können, sozusagen erzwingen. Dann hat der Scharfrichter, also der Henker, die verdächtige Person untersucht nach sogenannten Teufelszeichen. Das ist auch sehr eigentlich brutal und erniedrigend gewesen. Also man hat die Personen, vor allem Frauen, ausgezogen und geschoren und eben nach so Teufelsmal untersucht. Also das haben Muttermal sein, Verfärbungen von der Haut oder irgendwelche Merkmale, die einfach irgendwie auf eine Unnormalität haben hinweisen können.
Und das ist ja auch in dem Sinne auch als Beweis hat das gegolten. Und du hast ja, die wohl genau gehört haben, du hast ja erzählt, in dem Prozess von der Margaret Schäfer, in dem Protokoll wird ja auch genannt, dass er den Teufel ihr da am Arm runtergefahren sei und sie darum einen schwarzen Arm gehabt hat oder so eine Art verbrannte Hand. Was ja von irgendwo kann kommen, aber wahrscheinlich ist das dann, könnte ich mir vorstellen, auch eigentlich so als Beweis oder als Mal deutet worden, dass das eben von dort kommt. Und vielleicht ist sie ja als Hausangestellte, ich weiß gar nicht, hast du gesagt, welchen Beruf sie
hatte? Nein, das ist nicht bekannt.
Genau, dass sie den Arm irgendwo verbrannt hat, aber dass das jetzt als in dem Zusammenhang als Mal deutet wird und als Beweis, oder?
Genau, ich meine, schon like das hätte ich auch so ihrer Denunziation können führen. Also das hätte schon können dazu führen, dass sie verdächtigt worden ist. Falls jetzt zum Beispiel das ein Teufelsmal gewesen wäre oder man das als Settings benannt hätte, kann ich mir gut vorstellen, dass man sie dann so lange gefoltert hat, bis sie zugegeben hat, dass das wirklich der Teufel war, wo sie dort berührt hat. Darum eben auch das wirre Geständnis sozusagen.
Und sie sagt ja, dass in dem Verhörprotokoll, also ihrem Geständnis, sagt sie ja das auch so, oder? Dass das eine Folge von dem sei.
Es hat neben dem Teufelsmal auch so eine Art Stichprobe gegeben, wo man den Verhörten mit einer Nadel in die Haut gestochen hat und wenn kein Blut aus dieser Wunde gekommen ist oder eine Person keinen Schmerz verspürt hat, ist das eigentlich auch dann ein Beweis gewesen, dass es sich um eine Hex handelt. Es hat auch noch weitere Methoden gegeben. Ich weiss jetzt nicht, wie fest die in Aarau angewandt worden sind. Etwas, was noch bekannt ist, ist der Wassertest. Also, dass man die Verhörten ins Wasser gerührt hat. Wasser, hat man zu dieser Zeit gesagt, ist ein reines Element. Und wenn man Wasser abweist, ist man mit dem Teufel im Pakt. Das heisst, wenn man ins Wasser geht und oben aufschwimmt, dann weist man das Wasser ab und ist dann überführt. Es gibt auch den Mythos, dass die Leute, die untergegangen sind, man dann hat vertrinken lassen. Das war eigentlich nicht der Fall gewesen. Also die, die dann untergegangen sind, die sind dann für unschuldig gesprochen worden. Es war aber so, dass zum Beispiel Kleider, die die Leute angehört haben, gerade bei Frauen, die je nachdem auch noch weitere Röcke angehört haben, das dazu geführt hat, dass sie eher auftrieben sind. Was anders war, im Vergleich zu einer Inquisition, und das ist sehr entscheidend, ist die Möglichkeit von einer Besagung. Also eine Besagung war, dass man die Person gefragt hat, ob es andere Personen gibt, die vielleicht könnten verdächtigt werden. Und ja, nach der Folter ist es naheliegend, dass man dann einfach irgendwelche Leute denunziert hat, zusätzlich. Und die Leute sind dann auch verdächtigt worden und haben eigentlich das gleiche Schicksal dann erfahren. Durch das ist es auch zu Massenprozessen gekommen. Es ist sehr oft der Fall, dass nicht nur eine Person, sondern mehrere Personen in Gruppen verhört worden sind.
Vielleicht kurz, weil du jetzt das unterschieden hast vom Inquisitionsprozess. Eben, wir sind ja jetzt mit dem Aarauer Prozess so Ende oder im 16. Jahrhundert oder Anfang 17. Jahrhundert, wo ja in dem Sinn, gerade da in Aarau, die Gerichtsverfahren nicht nach kirchlichem Verfahren stattfinden, sondern eben nach, jetzt nach weltlichem Gericht. Und ich glaube, das ist, dass man das trennt, oder das, was du meinst. Also beim kirchlichen Verfahren von der Inquisition, die von Geistlichen geführt wird, ist das im Spätmittelalter anders gelaufen als jetzt, wo eigentlich die Stadt oder Berner Herrschaft die Prozesse führt.
Das ist ein sehr wichtiger Hinweis. Also das Verfahren ist eigentlich genau das gleiche wie die kirchlichen Inquisitionsverfahren gewesen, eben bis auf die Besagung. Aber es sind weltliche Gerichte gewesen, die das gemacht haben. Eben der Amtsschuld heisst, das ist eine weltliche Obrigkeit gewesen, nicht eine geistliche. Die Verfahren und die Folter auch, die haben alle im Rathaus stattgefunden, also in einer weltlichen, in einem weltlichen Gebäude sozusagen, nicht irgendwie in einer Kille oder irgendwie in einem Verlies oder so. Das ist ja auch noch oft Annahme, dass es irgendeine Folterkammer extra für das gegeben hat. Aber das ist,
so ein feuchtes Loch, genau, mit all den Instrumenten.
Bei Aarau ist zum Beispiel bis 1574 ist der Scharfrichter von der Stadt Bern gewesen, der die Hinrichtungen ausgeführt hat, der auch bei der Folter vom Verhör dabei war. Wenn wir schon von Hinrichtungen reden, in Aarau hat es einen Scharfrichter gegeben, der recht lange im Amt war. Man hat dem früher Pfetzer von Aarau gesagt. Also Pfetzer heisst einfach so der Verreisser oder Zwicker. Ich weiß nicht genau, wie man das Wort kann übersetzen kann, aber auch der Quäler von Aarau eigentlich.
Ja, also Pfetzer war ja, glaube ich, mit glühenden Zangen einem so das Fleisch abziehen.
Oder? Genau. Ja. Der ist für alle unteraargauischen Städte als Henker tätig gewesen und auch für die Hinrichtungen zuständig. Ja, eben die eingangs erwähnte Margaret Schäfer, die ist nach der Folter und ihrem Geständnis wegen Hexerei verurteilt worden, auch wenn sie nach Gnade gebeten hat. Ihre Hinrichtung hat in Aarau stattgefunden, in der Kreuzgasse. Ich nehme an, das ist dort, wo sich die Rathausgasse und die Kronengasse kreuzt. Eben wichtig auch, die Hinrichtungen haben immer in der Öffentlichkeit stattgefunden. Das ist eine Art wie eine Zeremonie gewesen, sozusagen. Sie hat leichte Gnade erfahren, die Margaret Schäfer, indem sie in Anführungszeichen nur enthauptet worden ist. Das ist so die wenigst ehrenloseste Hinrichtung gewesen, die es gegeben hat. Sie ist aber nachher trotzdem verbrannt worden und ganz tief in der Erde vergraben. Das hat man gemacht, weil man davon ausgegangen ist, dass Hexen nie mehr werden können zurückfinden in die Christenheit, also auch nach dem Tod nicht. Und man sie muss verbrennen, weil sie sonst wieder in irgendeiner Form können zurück auf die Welt kommen und noch mehr Schrecken sozusagen über die Menschheit bringen.
Dass eigentlich ihr Körper nicht mehr vorhanden ist. Also. Ja. Und dass aber eben darum eigentlich das Schwert einfach Gnade ist, dass der Tod nicht bei lebendigem Leib auf dem Scheiterhaufen stattfindet.
Ja, viele Hexen sind auch bei lebendigem Leib verbrannt worden. Also das ist auch nicht irgendwie ein Mythos, sondern das ist praktiziert worden, dass dann außerhalb der Stadt, nicht dort, wo die Hinrichtung stattgefunden hat. Das ist jetzt ein Einzelfall, den ich jetzt hier beleuchtet habe mit der Margaret Schäfer. Zwischen 1560 und 1650 hat es im bernischen Unteraargau 42 überlieferte Todesurteile gegeben wegen Hexerei. 19 haben der Folter widerstanden, sind wieder freigelassen worden. Eine Person hatte Glück gehabt und konnte aus der Gefangenschaft flüchten. Mindestens 3 Verurteilte sind in Aarau hingerichtet worden, wobei eben die Quellenlage aus Aarau sehr, sehr dünn ist. Und Es ist schwierig zu sagen, wie stark verbreitet das Hexereidelikt in Aarau war. Es gibt Schätzungen, wie viele verurteilte Hexereidelikte es in Europa gegeben hat. Das sind so zwischen 1500 und 1750 bis 60'000 gewesen. Also unglaublich viel. Man muss sich auch in die Zeit zurückversetzen. Bevölkerungsdichte und Bevölkerungsanzahl ist dann noch nicht so hoch gewesen. Also es ist eine immense Zahl. Das sind auch nur die Verurteilten. Also die, die in Verhör gekommen sind und gefoltert worden sind, sind dort noch nicht einberechnet. In einzelnen Gebieten, vor allem eben so in Süddeutschland, sind zum Teil über 2/3 von einzelnen Dörfern und kleinen Städten den Hexenverfolgungen zum Opfer gefallen. Also es war eine regelrechte Ausrottung gewesen. Gewisse Quellen reden auch von Völkermord. Es ist etwas schwierig, wie wir das so nennen, aber ich bin immer noch ein bisschen überrascht, wie man heutzutage so auf Hexerei schaut. Eben in der Populärkultur ist Hexerei manchmal auch so etwas Lustiges, aber es ist wirklich ein sehr, sehr dunkles Kapitel von der europäischen Geschichte. Und aufgrund von dem kann man auch davon ausgehen, dass es in und um Aarau ein Delikt war, das bekannt war und auch im Vergleich zu anderen schweren Delikten verfolgt worden ist und bestraft. Man muss dazu noch sagen, in der Schweiz ist das Waadtland sozusagen ein bisschen der Hotspot von den Hexenverfolgungen. Dort sind auch so die ersten Hexenverfolgungen überhaupt dokumentiert. Und dort sind auch hunderte Leute hingerichtet worden. In der Schweiz sind es etwa 3.500 bis 4.000 überlieferte Fälle. Ja, jetzt ist die Frage, die mich bezüglich all diesen Zahlen noch interessiert. Welche Gründe haben eigentlich dazu geführt, dass so etwas wie eine Hexenverfolgung in Europa stattfinden konnte?
Das hätte ich sehr gerne jetzt auch noch mit dir besprechen, weil es ist ja immer recht spannend, dass die Verfolgungen oft so in Wellen stattgefunden haben und lokal sehr begrenzt, also für eine gewisse Zeit auftreten und nachher aber auch wieder verschwindet. Mhm. Und dass das nicht einfach in der Zeit, die du jetzt genannt hast, also ab dem 15. Jahrhundert bis Mitte vielleicht noch 18. so die Ausläufer noch, dass das einfach eine Konstanz Delikt war, wo einfach immer wieder bestraft worden ist, sondern dass das eben teilweise recht lokal ist, wie du gesagt hast, eben das Waadtland, wo, glaub, wichtig war. Mhm. Im Wallis hat es zeitweise schon frühe Prozesse gegeben und dann auch in der Leventina. Mhm. Genau, also, dass das immer so ein bisschen lokal ist, oder eben in Baden, wo es auch mehrere Verfolgungen gegeben hat und Prozesse. Mhm. Aber du kannst es sicher mal erzählen.
Also, was wichtig zu erwähnen ist, was du jetzt auch so ein bisschen angesprochen hast, ich habe jetzt immer von Hexenverfolgungen geredet. Es sind verschiedene Verfolgungen, die auch unterschiedliche Gründe und Ursachen können haben. Und es gibt keine monokausale Erklärung für das Phänomen. Ich nehme jetzt einfach so ein bisschen die bekanntesten Gründe auf, die auch in der Geschichtswissenschaft diskutiert worden sind. Und wir können dann auch so ein bisschen darüber diskutieren, inwiefern die ja, zur Erklärung der Hexverfolgungen können beitragen.
Aber vor allem noch auf Aarau bezogen. Oder? Ich weiss nur, dass so in den Anfängen, eben so Mitte 20. Jahrhundert, das ja lange so ein bisschen Theorie war, dass das so ein Elitephänomen ist, also dass Verfolgungen vor allem von der herrschenden Schicht betrieben worden ist, um so ein bisschen Volksglauben auszumerzen und zu unterdrücken. Aber eben von dem hat man sich, glaube ich, schon ziemlich lange jetzt verabschiedet. Wie du gesagt hast, mittlerweile sind das so ein bisschen, gibt es da ein bisschen Pluralität.
Genau, das ist ein sehr verbreiteter Grund, der genannt wird, der auch naheliegend ist, weil wir haben es anfangs gehört, eben der Papst hat die Hexenbulle verfasst und eigentlich die Obrigkeit dazu aufgefordert, die Hexen zu verfolgen. Also könnte man auch davon ausgehen, dass die Obrigkeiten das dann initiiert haben. Das war an gewissen Orten auch der Fall gewesen. Man kann aber sagen, dass eigentlich dort, wo die Machtverhältnisse eher verzettelt gewesen sind und nicht gefestigt, sind die Leute viel, viel stärker in Gefahr gewesen, der Hexerei bezichtigt zu werden. Außerdem braucht es ja auch die Bevölkerung, die mitmacht. Also die Obrigkeit allein hat gar nicht Kapazität, um das überhaupt auszumerzen. Die Bevölkerung ist eigentlich oder die Bevölkerung, die Unterschicht, haben müssen Leute denunzieren.
Und das hast du ja gesagt, das ist ja jetzt bei der Frau Schäfer da auch der Fall gewesen, in Aarau, dass das wahrscheinlich eine Denunziation war und Anzeige. Also dass das eigentlich, da gibt es ja so ein bisschen die Unterscheidung von Top-Down- und Bottom-Up-Modell, also dass eigentlich teilweise so Prozesse aus der Bevölkerung initiiert worden sind. Und gibt es ja Beispiele, eben, wo eigentlich, dass man will ein Verfahren führen, bis also an die Obrigkeit angetragen worden ist von der Bevölkerung oder von niederen Beamten, dass man sich eigentlich dass das eigentlich sie initiiert kann haben, bis hin zu teilweise Lynchjustiz, also wo Frauen ohne Prozess dann der Hexerei in dem Sinn gerade direkt bezichtigt und verurteilt worden sind.
Du hast vorhin noch Aberglauben erwähnt. Man könnte ja davon ausgehen, dass eben im Volksglauben die Angst vor Hexen einfach so gross gewesen ist, dass man dann angefangen hat, einander zu verdächtigen. So die klassische Dämonologie, die ist im Volksglauben eigentlich eher weniger vertreten gewesen. Also das Ganze mit dem Hexensabbat und so. Schadenszauber, der Glaube an den, der ist sehr verbreitet gewesen. Man muss aber schon auch sagen, dass die Schriften wahrscheinlich auch mit dem Aufkommen vom Buchdruck zu dieser Zeit auch dazu geführt haben, dass die Angst vor Hexen schon auch geschürt worden ist in der Bevölkerung.
Ich glaube, da hast du einen wichtigen Punkt. Also man muss es ja ein bisschen vom Einordnen. Es ist ja auch kein Zufall, dass das so in anfangsfrühen Neuzeit ist, wo wir ja dann gerade einerseits so die Konfessionalisierung haben, also mit der Reformation, Kirchenspaltung, mit diversen Bekenntnissen, wo ja dann gerade auch nach den Einigungen, wo eigentlich festgeschrieben worden ist mit die 16. Jahrhundert, eben was jetzt welche Konfessionen sind, dass die ja die Reformierten verschiedener Ausprägung und auch Katholiken angefangen, ihr eigenes Profil schärfen und darum auch noch viel strikter gegen irgendwelche abweichenden Vorstellungen vorgegangen sind. Also, dass eigentlich Hexen im Zusammenhang, so ein bisschen, wie du ja am Anfang gesagt hast, mit Ketzerei, mit Teufelsbündnis und so, dass das eigentlich in dieser Zeit stattfindet, in einer Zeit, wo religiöse Fragen sowieso hochkochen, wo Religionskriege geführt werden. Und dass das ja dann eigentlich so ein bisschen auch eine Begleiterscheinung ist von dem.
Genau, also Religionskriege oder Auseinandersetzungen bezüglich dem hat ja oft auch zu, Macht, oder zu einem Machtvakuum geführt, wo Konflikte eigentlich eher geschürt haben. Auch zum Beispiel der Kanton Waadt oder auch Aarau, die von Bern erobert worden sind. Und dass eigentlich die militärischen Konflikte vielleicht dann auch Unsicherheit in der Bevölkerung allgemein geschürt haben.
Du hast ja das gerade noch gesagt, gehabt, am Anfang eigentlich schon als erstes, dass eigentlich ja eben da mit den Eroberungen und so, mit dem Blutbann, wo Aarau hat, aber Bern, wo die neue Obrigkeit ist, dass ja in diesen Anfängen von so sich ausbildender Staatlichkeit auch die Rechtszuständigkeiten nicht immer klar war. Also es gibt, soviel ich weiss, auch einige Prozesse, wo wir eigentlich können zeigen können, dort versuchen gewisse Instanzen auch ihre richterliche Befugnis einfach durchzusetzen in Form von Hexenprozessen, eigentlich der Bevölkerung zu zeigen, hey, wir sind die, die eigentlich könnt euch Recht garantieren, die das durchsetzen. Ich glaube, ein Fall ist eben der in der Leventina, wo Mailand noch von Süden her eigentlich Ansprüche gehabt hat und die Urner gleichzeitig aber die Leventina auch schon kontrolliert und dass wir in dem Vakuum innen eben in der Leventina die Bevölkerung auch angefangen hat, so Prozess zu führen und das ein bisschen ausnutzen. So.
Das wäre auf jeden Fall eine plausible Erklärung für Aarau. Das ist auf jeden Fall so. Ich komme noch auf drei weitere Gründe sprechen, die sehr verbreitet sind. Eine Annahme, die oft fällt, du hast es auch schon ein bisschen angesprochen, ist Religion. Wenn wir es ein bisschen spezifizieren, der katholische Glaube. Eben, es ist ja eigentlich auch naheliegend, die Inquisition ist von Christen erfunden worden. Es ist der Papst, der die Hexenbulle verfasst hat und es sind katholische Inquisitoren, die diese Hexenbücher geschrieben haben. Dort ist ein bisschen das Problem, der Vatikan, der Rest von Italien, Spanien, Frankreich sind echt die Gebiete, die erzkatholisch gewesen sind, wo aber fast keine Hexenverfolgungen stattgefunden haben. Eben in Frankreich so an den Grenzgebieten. Also dort, wo eine gefestigte katholische Macht vorhanden war, hat es weniger Hexenverfolgungen gegeben. Das andere ist auch noch Reformatoren, die genau zu dieser Zeit dann auch angefangen haben zu predigen. Die sind zum Teil sehr, sehr hexengläubig gewesen. Also der Martin Luther als bekanntestes Beispiel ist auch sehr, sehr teufelsfürchtig gewesen und ist gar nicht zimperlich umgegangen mit Hassschüren gegen Hexen. Magische Praktiken sind ein bisschen umgedeutet worden, aber auch zum Beispiel gerade in deutschen Städten, wo ja immer die Konfession angenommen haben, die die Obrigkeit selber angenommen hat, wo auch reformiert gewesen sind, haben zum Teil sehr, sehr schlimme Hexenverfolgungen erlebt.
Das ist ja noch vielleicht in den Niederlanden zum Beispiel damals oder Skandinavien, wo ja dann auch innerlutheranisch gewesen sind, wo es auch Hexenverfolgungen gegeben hat. Ich glaube, das ist noch gut, dass du das sagst, dass wir eigentlich festhalten, Hexenverfolgungen hat nicht direkt damit zu tun, auch wenn katholische Orden mit diesen Prozessen so ein bisschen die Urheber sind. Das ist ein Phänomen, das auch in, vor allem, oder nicht vor allem, aber auch in reformierten Gebieten stattgefunden hat.
Genau. Ein Grund, wo vielleicht auf den ersten Blick nicht so naheliegend ist, aber wo die Forschung sich relativ einig ist, dass der eigentlich sehr stark hat müssen zu diesen Hexenverfolgungen geführt haben, sind Krisen gewesen. Was ist in dieser Zeit mit Krisen gemeint gewesen? Also man redet oft von der kleinen Eiszeit, die eigentlich genau zwischen 1500 und 1700 stattgefunden hat. Also es ist viel kälter geworden zu dieser Zeit, was zu Ernteausfällen, zu Hungersnöten und auch höherer Armut geführt hat. Also alle Preise in Europa sind gestiegen. Das kann ein Grund gewesen sein, wieso die Bevölkerung auch nach Sündenböck gesucht hat, aufgrund vom Elend, das einfach denen geherrscht hat. Dazu sind auch noch Seuchen gekommen, Kriege. Eben dort ist man sich relativ einig, dass das schon auch dazu geführt hat, dass es gerade zu dieser Zeit so verheerende Verfolgungen gegen Hexen gekommen ist.
Und das, was du am Anfang auch noch gesagt hast, rein auf einer Glaubensebene, wo ja sowohl Reformatoren wie auch Katholiken, wie du es gesagt hast, haben so ein bisschen die Endzeitvorstellung. Also der Luther, der ja auch das Gefühl hat, wir steuern jetzt dann auf die Endzeit zu, jetzt aufs jüngste Gericht und darum, wie du das am Anfang bei den Inquisitoren gesagt hast, dass jetzt eigentlich noch ein Reinigungsprozess muss stattfinden. Mhm. Also im Hinblick dann auf die Endzeit, die jetzt anbricht.
Genau, man muss sich auch vorstellen, dass das vielleicht eine Art klein angefangen hat. Und das ist auch typisch für die Hexenverfolgungen in Europa in der frühen Neuzeit, dass je mehr Unsicherheiten durch das geschaffen worden sind, desto schlimmer die Verfolgungen geworden sind. Also es kann mit einer Denunziation angefangen haben. Dann werden weitere Leute beschuldigt, dann gibt es wieder einen Ernteausfall. Und so hat es je nachdem auch einen so Teufelskreis führen.
Genau das, was du ja sagst mit diesen Wellen und dass es dann eben sich auch können überschlagen mit Denunzierungen. Interessant ist ja auch, dass in einigen Fällen oder teilweise zumindest die nachsättigen, eben sehr exzessiven Verfolgungen nachher eben lang kein mehr gewesen sind. Also dass es auch teilweise den Leuten entglitten zu sein scheint. Mhm. Also auch Obrigkeiten, die dann angefangen haben, die Prozesse einzustellen, weil sie gemerkt haben, das greift um sich und am Schluss ist eigentlich niemand mehr sicher.
Mhm. Genau, das ist auch ein Argument, wieso was es dann zu einem Ende kam mit den Hexenverfolgungen, weil die Foltermethoden so schlimm gewesen sind, dass man sie einfach nicht mehr können zumuten und dass irgendwann einfach niemand mehr übrig war, den man können verfolgen
konnte. Und wir haben ja dann auch im 18. Jahrhundert so ein bisschen die beginnende Aufklärung, wo ja dann eigentlich auch sich gegen genau solche Glaubensvorstellungen anfängt zu richten.
Genau. Vor dem Ende der Hexenverfolgungen wollte ich aber noch einen Grund ansprechen, nämlich Hexenverfolgungen als Ausdruck von Frauenfeindlichkeit und Frauenhass. Gewisse ZuhörerInnen haben sich vielleicht gefragt, wann sie endlich auf das zu sprechen kommen, weil es liegt ja auf der Hand. Die meisten Hexen, die verfolgt worden sind, waren Frauen gewesen. Also vielleicht auch ein paar Zahlen. 40-90% der Opfer waren Frauen gewesen. Also es hat grosse Schwankungen gegeben. Beispielsweise in Island oder in Finnland sind sogar mehr Männer gewesen, die verfolgt worden sind. In der Schweiz sind es etwa ein Drittel Männer gewesen. Also in der Waadt zum Beispiel In Aarau und Umgebung war es ein ähnliches Verhältnis gewesen.
Dort ist ja noch interessant, dass es für die Männer auch sehr spezifische Formen wiederum gegeben hat von also so Teufelsverbündnissen mit diesen Werwolfsprozessen. Mhm. Also es hat ja effektiv auch so Werwolfsprozesse gegeben, mhm. eben gerade teilweise in skandinavischen Ländern, in Deutschland vereinzelt und in Luzern, also im Luzernischen
ja, okay.
anscheinend ja. auch, ja, genau. Wo es dann wirklich um Männer mhm. geht, die dann andere Rollen gehabt haben, mhm. nicht nur als Zauberer zum Beispiel.
Dort ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, dass vor allem gegen Ende der Hexenverfolgungen der Frauenanteil gesunken ist. Also dass dann immer mehr auch Männer und auch Kinder verfolgt worden sind. Bei Kind ist man dann ein bisschen kulanter umgegangen bei der Hinrichtung. Aber eben aufgrund von den Sachen, die wir vorher schon besprochen haben, irgendwann hat es einfach jeden Mensch können treffen. Das hat sicher eben den Frauenanteil auch ein bisschen abgesetzt, aber es ist nicht von der Hand zu weisen, dass vor allem Frauen verfolgt worden sind und vor allem, dass man als Frau auch sich am meisten müssen vor einer Verfolgung fürchten. Man muss sagen, die frühe Neuzeit, da ist sich die Forschung auch relativ einig, ist eigentlich frauenfeindlicher gewesen als das Mittelalter, also so das dunkle Mittelalter, ist für die Frauen in Europa eigentlich vor allem, was ihre rechtliche Stellung anbelangt hat, günstiger gewesen. Also in der frühen Neuzeit haben zum Beispiel Frauen müssen einen Vormund haben vor Gericht. Sie sind eigentlich entmündigt worden durch das. Und eben das vorherrschende misogyne Frauenbild, wo gerade auch aufgrund von der Inquisition und von den Religionskriegen nochmal geschürt worden ist, ist einfach in der frühen Neuzeit sehr stark gewesen. Die gehört auch vor allem die Angst vor Sexualität, beispielsweise bei zölibatären Mönchen dazu. Also eben die Geistlichen, die Angst haben, dass die Frauen verrohen, weil sie anfälliger sind gegenüber Sexualität. Da gehört sicher eben auch dann so ein bisschen die Disziplinierungsbestrebungen von der Obrigkeit rein, wo eigentlich die weltliche sowie auch die geistliche Obrigkeit dazu ermächtigt hat, ja, eben gegen die Verrohung der Bevölkerung vorzugehen. Dort ist eben auch wieder wichtig zu erwähnen, es hat beide gebraucht, also die Obrigkeit und auch die Bevölkerung, die mitmacht. Und so Sachen wie Sexualdelikt, die sind selten bezeugt gewesen. Also man hat dann oft auch einfach die Leute anfangen denunzieren, ohne zum Beispiel irgendein sodomitisches Sexualdelikt irgendwie beobachtet zu haben.
Aber das ist ja auch auffällig jetzt in unserem Fall von Aarau. Eben, es ist nicht ein Schadenszauber, den sie gemacht hat, so, also mhm. so der Vorwurf, sondern sie hat da Unzucht getrieben mit dem Teufel in Knabengestalt. Mhm. Und das passt jetzt eigentlich genau in das, mhm. oder? Dass irgendwie dass die Obrigkeit anfangen will, die Leute disziplinieren. Sie ist ja zuständig so ein bisschen für den rechten Glauben und die Aufrechterhaltung von der kirchlichen und Glaubensordnung. Und dass neben so sexuelle Abweichungen, in Anführungszeichen, mhm. dann vor allem dann im Fokus sind oder im Zusammenhang mit dem Buchdruck, den wir jetzt in dieser mhm. Zeit haben, auch all die Vorstellungen, was wir falsch machen können, wird ja durch das auch verbreitet oder in Predigten in der Kirche zum Beispiel. Mhm. Also das ist ja dann etwas, wo die Idee, was man falsch machen kann, was eigentlich jetzt Zeichen von einer Hexe sind oder von falschem Verhalten, das muss ja auch noch an die Leute angetragen werden, mhm. dass sie überhaupt Vorstellungen haben und dann Leute entsprechend können denunzieren und ja, so einen Prozess vielleicht auslösen.
Genau.
Und was ich jetzt auch interessant finde, und das ist natürlich schade für Aarau, eben, wir können jetzt natürlich über die Gründe reden, aber durch das, dass jetzt im Fall von Aarau und von diesen Turmbüchern Quellenlage sehr knapp ist, können wir nicht gleich Auskunft geben, wie das in anderen Fällen möglich ist. Das sind ja eigentlich sehr interessante Quellen, weil sie je nach Fall oder Region teilweise sehr klar Auskunft geben und sehr klar dokumentieren, mhm. auch von all diesen Leuten, die befragt worden
sind. Du bringst mich noch auf etwas, was ich vielleicht auch noch erwähnen muss. Was man in der Forschung herausgefunden hat, ist auch, dass wenn Hexenverfolgungen an einem nahen Ort stattgefunden haben, also im Nachbarsdorf oder in einer nahegelegenen Stadt, mhm. hat das oft dazu geführt, dass dann aufgrund von dem Hexenverfolgungen auch im eigenen Ort stattgefunden haben. Wenn man jetzt das mit Aarau vergleicht, eben in Watt, wo die Hexenverfolgungen oder ja, in der Alpenregion ihren Ursprung haben, wo auch eben in den bernischen Herrschaften dann gewesen sind oder in die bernischen Herrschaften gekommen sind, ist es auch naheliegend, dass dann Aarau ja, von dem Wind bekommen hat oder dass die bernische Obrigkeit dann auch auf Aarau geschaut hat und die Hexenverfolgung so freiwillig oder unfreiwillig nach Aarau hat gelangen lassen. Man müsste sich jetzt auch noch fragen, was hat überhaupt zum Ende geführt hatte. Eben, du hast die Aufklärung genannt, also wo eigentlich allgemein ja, so Aberglauben dann nicht mehr so verbreitet war oder allgemein.
Oder wo eigentlich, vielleicht ist falsch zu sagen, sie haben den Aberglauben mit dem aufgeräumt, sondern du hast ja eigentlich gesagt, das ist die Vorstellungen von Magie sind ein integraler Teil gewesen, ein integrierter Teil von der Lebenswelt der Leute. Und durch ist dann so ein bisschen von, die Magie ist dann schon ein bisschen von den Reformatoren kritisch begutachtet worden, wo ja dann eigentlich auch auf all die Sachen in der Liturgie verzichtet hat. Und die Aufklärung hat das einfach nochmal mehr getrennt, oder? Wo man dann sagt, okay, was ist Vernunft und Ratio und was ist Aberglauben?
Genau. Ja, und es ist ja auch anfangs sehr, sehr gefährlich gewesen, die Hexenverfolgungen zu kritisieren, weil man sich dann automatisch auch verdächtig gemacht hat. Es hat dann aber eigentlich ab dem 17. Jahrhundert auch vor allem weltliche Leute gegeben, die angefangen haben zu debattieren, wie viel Sinn es macht, Hexen überhaupt zu verfolgen. Das waren oft auch Juristen gewesen, die den ganzen Inquisitionsprozess auch angefangen haben in Frage zu stellen, eben auch wegen dieser Folter, die dann auch immer mehr offensichtlich geworden ist, dass die eigentlich nicht zu einem richtigen Geständnis kann führen, sondern eigentlich nur noch zu mehr Denunziationen führt. Ja, und ich hoffe auch, dass wir jetzt wieder ein bisschen Distanz nehmen können von diesem schlimmen Kapitel. Das ist sicher ein Thema, das auch noch nicht zu Ende erforscht ist. Und eben, die Frage steht immer noch im Raum, wie es zu dem hätte kommen können. Und es gibt immer noch ganz viele Quellen, die wahrscheinlich noch unberührt sind zu dem Thema.
Und eben, die Frage ist jetzt auch, wie gehen wir jetzt als Gesellschaft noch mit dem um, mit dem Erb? Das ist natürlich dann jetzt mehr eine politische Frage. Das gehört in dem Sinn jetzt nicht zu unserem Podcast. Aber das ist, finde ich, auch eigentlich noch eine spannende Frage, oder? Weil du gesagt hast, von all den Opferzahlen, die du geredet hast und eben, wie sich das sehr gegen Frauen gerichtet hat, ist auch die Frage, müsste das eigentlich noch mehr irgendwie Raum bekommen, dass man sich dem erinnert und dass das ja nie mehr hoffentlich passiert.
Genau. Und halt einfach die Thematik ernst nimmt, ja.
Ja, du hast es vielleicht gemerkt, und die Hörerinnen von uns vielleicht auch, es hat angefangen zu regnen und gewittern und darum fast noch passend zu dem, zu genau. dieser Folge, hat gerade da eine unfreiwillige Stimmung erzeugt, zumindest bei uns. Darum aber, Manuel, jetzt ist es wieder vorbei und deine Folge, glaube auch.
Genau, ja.
Danke viel, viel mal. Ich habe es sehr spannend gefunden, weil ich selber mich, wie du gemerkt hast, ja auch schon mit dem auseinandergesetzt habe. Aber ja, der Fall in Aarau und vor allem eben auch mal noch die Einschätzung, wie viele Fälle hat es effektiv auch in unserer Region oder in Aarau gegeben, ist mir auch noch nicht bekannt gewesen. Und vielleicht, ja, findet sich mal noch mehr dazu und wird das noch ein bisschen weitergeführt.
Ja gut, in dem Fall schliessen wir die Folge. Ich freue mich auf nächstes Mal, wenn du wieder eine Folge erzählst. Und ich würde sagen, tschüss zusammen, bis nächstes Mal.